Hallo und herzlich willkommen zum Cosmic Whisperer Podcast. Heute im Interview mit der Sigrid mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Es geht heute um Energie und welche Auswirkungen Energie in unserem Zuhause auf unser Leben, auf das Leben unserer Kinder und auch auf unsere Haustiere hat. Dazu habe ich eben die Sigrid von Himmel und Erde eingeladen. Sie ist Expertin der Geomantie und Architektur und leitet Jahreskreise und Workshop rund ums Thema Räuchern, hat auch ein Buch geschrieben, das ich zu Hause habe, und ist einfach immer wieder eine ganz tolle Inspiration für mich. Schön, Sigrid, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
Yay! Ich möchte gleich einmal mit der Frage einsteigen, weil ich denke mal, ganz viele Zuhörerinnen wissen auch nicht, was Geomantie ist. Möchtest du uns mal erklären, was genau Geomantie ist?
Geomantie leitet sich einmal her aus dem griechischen Geo, kommt von Gaia, bedeutet also die Erde. Und Mantie kommt von Mantea, das heißt so viel wie wahrnehmen, weissagen. Das heißt, Geomantie könnte man übersetzen mit das Wissen um das Wahrnehmen und Interpretieren der Energiefelder der Erde. Geomantie ist, der Begriff selbst ist ein moderner, aber das Wissen, das dahinter steckt, ist ein uraltes. Ihr kennt das wahrscheinlich vom Feng Shui aus Fernost, da ist das was ein bisschen der Vorreiter für das Leben oder bewusste Leben mit den Energiefeldern. Wie in unserer Kultur das aber auch schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden geläufig ist und mit einer Selbstverständlichkeit in früheren Zeiten angewendet worden ist, so gibt es dieses Wissen auch bei uns. Es hat nur keinen Namen gehabt lange Zeit oder es hat keine besondere Aufmerksamkeit dafür gegeben oder beziehungsweise es wurde nicht so gelehrt wie das Feng Shui. Aber es gibt es eben auch in unserer Kultur und man muss da nicht um den halben Erdball reisen, um auf dieses Wissen zu stoßen, sondern das finden wir auch in unserer Kultur. Und ich bin so dazu gestoßen, dass ich mich als Kind immer schon sehr viel in der Natur aufgehalten habe und da so meine Zauberplätze und meine, heute weiß ich, es sind Energiefelder oder Kraftorte gewesen, mit denen ich in Kommunikation war und wo ich mich aufgehalten habe und gespielt habe. Später bin ich dann nach Wien gekommen zum Studieren, habe Architektur studiert und war dann danach, nach dem Abschluss des Studiums, eigentlich alles andere als erfüllt, wie mir dann die tägliche Arbeitspraxis eingeholt hat. Und das hat mir dann recht bald auf die Suche geschickt nach einer Alternative oder nach einer Ergänzung, wo zu diesem technischen, ich sage jetzt einmal, wertfrei männlichen Betätigungsfeld einfach das Lebendige, das Organische und das weibliche Element dazu oder sich dazu gesellt und das habe ich in der Geomantie gefunden. Und das betreibe ich jetzt seit bald 25 Jahren, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, und habe da einfach eine wunderbare Ergänzung gefunden, um auch meine Planungen und mein Tun ganzheitlich aufzusetzen und vor allem auch für den Menschen zu arbeiten, damit wir gute Räume schaffen können, die lebendig sind, wo man gesund ist, wo man sich wohl fühlt und vor allem, wo man sich auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene auch entfalten und entwickeln kann.
Okay, das heißt, Architektur ist eigentlich so die männliche Energie, das Bauen und das Gebäude und Geomantie ist dann der weibliche Aspekt dazu, dieses Spürige, also die weibliche Energie eigentlich dazu, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist zumindest meine persönliche Interpretation und meine Erfahrung in diesen Betätigungsfeldern.
Und wie würdest du jetzt jemand, der da keine Ahnung davon hat, von der Geomantie und das wirklich jetzt gerade zum ersten Mal hört, wie erklärst du das? Geht es da wie im Feng Shui auch darum, dass wir die Möbel an gewissen Positionen haben? Oder geht es da mehr auch um das Energiefeld des Zuhauses, beziehungsweise das, was vielleicht sogar von dem Ort kommt, wo das Haus ist, wo das Haus steht, wo das Zuhause ist? Also wie können wir uns das jetzt vorstellen, die Geomantie?
Also so wie ich das praktiziere und so wie ich im Laufe der vielen Jahre meinen Weg herauskristallisiert habe oder meine Zugänge gefunden habe, ist es so, dass es dann sehr eine vielschichtige Melange an verschiedenen Energieebenen gibt, die uns Menschen und auch Tiere unser ganzes Leben beeinflussen. Da geht es zum einen einmal um die Energien, die im Standort vorhanden sind, also dort, wo jetzt, wenn es jetzt um ein Haus geht oder um eine Wohnung, wie die Energien am Grundstück sich gestalten. Da geht es jetzt aber nicht nur um Wasseradern oder irgendwelche radiästhetisch messbaren Diagonal- und Gitternetzlinien, sondern da geht es auch um sehr vieles mehr an stärkenden Energiefeldern, die wir da finden können. Also die Standortfaktoren sind das eine. Das zweite, dass starke Prägung auf Räume und das Wohlbefinden ausmacht, ist, wie wir unsere Räume gestalten. Das heißt, auf der einen Seite einmal, welche Materialien verwenden wir beim Bauen, aber auch, wie richten wir unser Zuhause oder unsere Arbeitsplätze ein. Welche Materialien verwenden wir bei den Möbeln? Welche Position finden die Möbel? Welche Farben und Formen stellen wir in unsere Räume rein? Auch, also nicht nur Mobiliar, sondern ich sage auch immer unsere stillen Mitbewohner an dem ganzen Gegenständen, Deko, auch Zeug, was in unseren Häusern oftmals in Überfülle vorhanden ist. Also jeder Gegenstand hat ein Energiefeld, hat Schwingung und macht was mit uns. Es steht einmal in unseren Räumen prinzipiell nichts zufällig herum oder es gibt nichts, was nicht in irgendeiner Art und Weise mit uns in Resonanz geht. Das ist die zweite Ebene, wie wir eben unser Wohnumfeld gestalten. Und der dritte Aspekt, der noch ganz wesentlich ist, meiner Meinung nach, ist, jeder Mensch hat andere und sehr individuelle und persönliche Resonanzen. Das heißt, jeder geht mit den Energiefeldern, in denen man lebt oder in denen man sich aufhält, anders in Verbindung und unterschiedlich in Resonanz. Da darf ich das Beispiel einer Wasserader hernehmen. Das ist, glaube ich, für jeden geläufig. Jeder kennt das. Mit dem, ich sage mal, Negativ-Image, dass eine Wasserader prinzipiell schlecht ist und man darf nicht auf dem schlafen, weil dann wird man krank. Das ist jetzt einmal sehr pauschaliert gesagt, stimmt so nicht, weil meiner Erfahrung nach auch nicht jeder Mensch mit jeder Wasserader in Resonanz geht. Es gibt Menschen, die, wenn man sie zum Beispiel sagt, man findet in einer Wohnung 5 Wasseradern, kann aber sein, dass vielleicht gar keine eine Rolle spielt für die Menschen, die darin wohnen, oder vielleicht nur eine für einen Mitbewohner und natürlich auch für Tiere, weil Tiere auf diese Energiefelder und auch Kinder sehr, sehr unmittelbar und ungefiltert reagieren. Wir als Erwachsene haben da so ein paar Filter dazwischen geschalten, vor allem den Verstand. Und diese unmittelbare Fühligkeit lässt im Laufe der Zeit, also das geht meistens mit der Pubertät verloren, lässt es nach. Aber das heißt nicht, dass wir uns deshalb auch von diesen Energien abkoppeln, sondern das hat nach wie vor etwas mit uns zu tun. nur spürt man es nicht mehr so unmittelbar, sondern interessant wird es halt dann leider erst meistens dann wieder, wenn irgendwas auftaucht, wie irgendein körperliches Gebrechen oder Unwohlbefinden oder sehr geläufig ist halt in der heutigen Zeit da diese Schlafprobleme, die sich sehr häufen und die immer stärker einfließen. Und das wäre eigentlich noch der vierte Aspekt, der einen großen Einfluss hat auf die Energiefelder von uns Räumen. Das sind halt auch die ganzen künstlichen Schwingungen, mit denen wir umgeben sind, ob wir wollen oder nicht, von Handystrahlungen über Satelliten und Hochspannungsleitungen, also diese ganzen technischen Geräte und vor allem WLAN spielt eine ganz große Rolle auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden in unseren Räumen. Also es ist eine vielschichtige Melange, weshalb es da auch nicht so wie beim Feng Shui so ein Raster oder ein Rezept gibt, was man über jeden Grundriss oder über jedes Haus, jede Wohnung, jeden Arbeitsplatz drüberlegen kann, wo man dann sagt, ja, wenn ich jetzt das Bett vom rechten hinteren Eck ins mittlere, vordere schiebe, dann ist alles gut, sondern es ist einfach sehr, sehr individuell anzupassen und zu schauen, dass da wirklich jeder seinen guten und stärkenden Platz findet und diese Energiefelder auch entsprechend ihren Qualitäten genutzt und bespielt werden können. Das ist der große Benefit, den die Geomantie in Verbindung mit der Architektur für uns Menschen leistet.
Was du jetzt erzählt hast, das hat auch für mich jetzt ein paar Parallelen zur Arbeit als Tierkommunikatorin oder halt auch zu meiner Erfahrung, weil es gibt nicht ein Patentrezept, das du auf alle Tiere ummünzen kannst. Ja, jedes Tier ist individuell, jeder Mensch ist individuell, jeder braucht was anderes. Ja, und ich verstehe das schon, dass dieses vom Feng Shui, wenn du das Bett in diese Ecke schiebst, dann wirst du besser schlafen. Das kann ja gar nicht für alle funktionieren gleichermaßen, weil jeder ja trotzdem sein eigenes Energiefeld, seine eigenen Themen mitbringt, auch vielleicht seine eigene Vergangenheit und so weiter. Und eben auch dieses, dass unsere Kinder und Tiere ganz klar spüren, die Energien, und wir Erwachsenen oder in der Pubertät verliert man das. Das ist auch mit Tierkommunikation so, gell? Also dieses, dass wir einfach diesen Zugang als Kinder, als Tiere, also wir als Tiere nicht, aber unsere Tiere haben da einfach einen anderen Zugang. Und das finde ich jetzt total spannend, aus dem Aspekt heraus. Ich möchte kurz eine Geschichte erzählen von einem Hund, mit dem ich kommuniziert habe, und der hat gesagt, er fühlt sich zu Hause total unwohl. Und im Laufe des Gesprächs, also das sind ganz, ganz arge Energien, ja, und im Laufe des Nachgesprächs dann mit der Frau von dem Hund hat sich herausgestellt, dass da Ehekrise gerade im Wirken ist. Und der Hund...
Bitte, was im Wirken ist?
Eine Ehekrise zwischen dem Paar. Und der Hund hat das auf körperlicher Ebene dann auch gezeigt. Würdest du auch sagen, beziehungsweise wie würdest du dann, wenn zum Beispiel Streit im Feld ist oder sonstige Energien, die sich da so auch von Vormietern beispielsweise, wenn du jetzt in einer Wohnung wohnst und da war vorher wer da, der einfach nicht bewusst gelebt hat beispielsweise, oder da ist wer gestorben oder so. Wie würdest du dann sagen, können wir als Nachmieter oder als Käufer eines Hauses, wo die Energie nicht gut ist, wie können wir dann damit umgehen? Und wie kann man diese Energie dann klären? Kann man das dann wirklich, dass die Energie dann wirklich eine gute ist, oder wird da immer so ein Restbestand zurückbleiben?
Prinzipiell, also ich darf jetzt noch kurz einwerfen, das, was ich da in unserem Gespräch heute erzähle, das ist alles meine persönliche Erfahrung und meine Zugänge, und es gibt sicher Kollegen, die das möglicherweise anders sehen. Aber was jetzt dieses, diese Energiefelder in Räumen aus Vormietern oder Vorbesitzern oder einfach aus allem, was auf einem Standort auch geschehen ist. Also es gibt ja gerade da im Flachland vor Wien Richtung Osten, wo sehr viele Kriegsgeschehen waren, da hängen auch noch andere Energien auf manchen Grundstücken oder Gegenden drinnen. Und prinzipiell ist aber auch das etwas, was sehr stark nach dem Resonanzprinzip funktioniert. Das heißt, man sucht sich eine Wohnung aus oder ein Haus aus oder ein Grundstück aus, wo man sich niederlassen möchte, weil irgendetwas in Resonanz mit uns geht, was uns innerlich das Gefühl gibt, da sind wir jetzt am richtigen Platz, ohne diese spezielle Melange oder dieses energetische Mandala, sagen wir mal, das sich auf diesem Grundstück befindet, in allen Aspekten bewusst kennen zu können. Und ich vergleiche so eine Energiefahrt von einem Grundstück oder von einem Haus gern mit so einer Kommode mit unzähligen Laden. Und alles, was auf einem Grundstück oder in dem Haus geschehen ist, legt sich in irgendeiner dieser Laden ab als Erinnerung, weil die Materie oder auch das Energiefeld von einem Grundstück wirkt wie ein Gedächtnis oder ein Speicher. Und da bleibt alles abgespeichert in einer gewissen Form, also stärkende genauso wie blockierende oder schwächende Erlebnisse oder Tätigkeiten oder Ereignisse. Und jeder Mensch geht aber unterschiedlich wieder damit in Resonanz. Das heißt, man kann sich so vorstellen, wenn wir zwar uns ein Grundstück suchen würden, mache ich für mich mit meiner persönlichen Resonanz in dieser riesigen Kommode sicher andere Schubladen auf, als das du aufmachen würdest. Und da sind unterschiedliche Erinnerungen drinnen. Als Geomantin gelingt es mir jetzt natürlich, da in dieser Kommode oder zu versuchen, möglichst viele dieser Laden aufzumachen und zu schauen, was drinnen ist und da, ich sage jetzt einmal, Ordnung zu machen. Es gibt verschiedene Methoden, wie man Räume oder Grundstücke energetisch reinigen kann. Also Räuchern ist eine geläufige Methode, die assertiv geht, wenn man es richtig macht, wenn man das in einen richtig tiefgehenden und umfangreichen Ritual aufbaut. Meiner persönlichen Meinung nach ist es nur sehr, sehr schwierig, solche Rituale durchzuführen, wenn man persönlich mit einem Grundstück oder mit einem Haus verbunden ist. Also sobald sich bei solchen Reinigungsritualen oder sogar mal Heilungszeremonien das persönliche Involviertsein zu sehr dazwischen schaltet, weil dann ist automatisch im Hinterkopf ein gewisses Wollen oder ein gewisses Ziel, das man erreichen will, dann kommt man schon gar nicht einmal mehr auf die Tiefe oder auf diese ursprüngliche Ebene, auf der man eigentlich solche Rituale durchführen sollte, nämlich aus einer neutralen Position, wo man auf kein bestimmtes Ergebnis abzielt, sondern wo man sich auf den Weg macht, aber das Ergebnis gleichgültig ist, was auch rauskommt. Und ich zum Beispiel kann in meinen eigenen Räumen, wo ich zu Hause bin, wo ich arbeite, nicht so energetisch arbeiten, wie es zum Beispiel bei dir machen wird, weil es in meiner eigenen Subjektivität einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist, in eine objektive Haltung zu finden. Geht einfach nicht, weil ich aus meiner Haut nicht raus kann, obwohl ich ja weiß, wie es geht. Und man kann solche Raumreinigungsrituale, also wenn man es richtig gescheit machen will oder tiefgehend haben will, ist es am besten, man lässt es von jemandem Außenstehenden machen, der den Blick möglichst weit aufmachen kann. Selbst in den eigenen Räumen kann man das aber natürlich sehr wohl auch tun, aber man wird nicht auf so eine tiefe Ebene kommen. Das heißt, man kann es machen, wenn man zum Beispiel gestritten hat oder wenn ein anstrengender Besuch da war, wo dann halt einfach die Luft dick ist danach. Das kann man sehr wohl mit Räuchern ganz gut wieder lösen, weil das Energien sind, die relativ kurz nur in den Räumen sind und kurz die Atmosphäre beeinflussen, aber die sich gar nicht so lang und also festhaken können und sich so in dem Gedächtnis der Räume verankern können. Das heißt, das ist eigentlich so, wie wenn man beim irgendein Möbel abstaubt, das geht einmal relativ schnell, dann ist es wieder sauber. Aber wenn das Möbel schon so pickig ist und verträgt ist und da Jahrhunderte alter Schmutz sich angesammelt hat, ich sage das jetzt einmal im übertragenen Sinne, dann wird man mit einem normalen Wischmopp da nicht viel erreichen, sondern dann muss man mit einem anderen Werkzeug dann anfahren. Und da kann man dann natürlich auch alte Energien rauslösen. Prinzipiell ist aber so, dass bevor man eine Wohnung oder ein Haus neu bezieht, empfiehlt sich natürlich, eine energetische Reinigung zu machen. Da gibt es eben verschiedene Methoden mit Räuchern und auch weniger aufwendigere. Wenn jemand halt den Rauch nicht mag, gibt es ja Menschen, die nicht so auf das stehen, so wie wir zwar zum Beispiel. Aber auch wenn man auszieht aus einer Wohnung, ist es meiner Meinung nach eigentlich, würde es zum guten Ton gehören, dass man nicht nur seine Möbel wegräumt, sondern dann auch schaut, dass man die Energien, die man selbst dort lässt, eben nicht im Raum oder in dem Haus hinten lässt, sondern dass man das sozusagen auch einpackt und wieder mitnimmt.
Das mache ich tatsächlich. Wenn ich ausziehe aus einer Wohnung, dann räuche ich, weil ich empfinde auch, dass das zum guten Ton gehört. Ja.
Genau, also natürlich, wenn man das nicht mit dem Nachmieter umhängen möchte als bewusster Mensch, aber auch für das eigene Wohlbefinden, weil es ja ein Teil von einem selbst ist und man sollte alle Anteile oder einen großen, möglichst großen Teil dessen, was zu einem selbst gehört, auch im energetischen Sinne. Körperlich ist es einfacher, ich lasse nicht einen Finger zurück, aber auch die Energien alle mitzunehmen und zusammenzupacken und einfach das eine möglichst reine Leinwand den Nachnutzern zu übergeben.
Du hast jetzt gerade gesprochen von alten Möbeln und da ist mir jetzt gerade eine Frage aufgekommen. Wie empfindest du das, beziehungsweise wie ist da deine Erfahrung, wenn du beim Flohmarkt beispielsweise Möbel oder Schmuck oder sowas kaufst, ja, und das dann wirklich selbst anwendest und irgendwie kommst du dann vielleicht sogar drauf, dass da schlechte Energie dran haftet oder dass das doch nicht so das Gelbe vom Ei ist, was du da gekauft hast, würdest du generell empfehlen, alte Möbel zu kaufen? Und was kann man dann energetisch tun oder wie würdest du vorgehen? Gibt es da vielleicht ein Schrittesystem, das du vielleicht empfehlen kannst, wenn man sich Möbeln beim Flohmarkt kauft?
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, weil ich darf da ein Beispiel bringen, das ist schon lange her, da habe ich einmal eine Raumanalyse gehabt bei einer Dame, die hat so einen wunderschönen alten Biedermeier-Schreibtisch mit Stuhl, also ein wunderschönes Stück im Wohnzimmer gehabt, eben auch von einem Altwarenhändler oder am Flohmarkt oder Secondhand irgendwo da standen. Und der war recht groß, aber sie ist nie dort gesessen. Sie hat gesagt, er gefällt ihr, aber nutzen tut sie ihn nicht. Und sie weiß eigentlich nicht, warum. Und in meiner Wahrnehmung dann habe ich bemerkt, dass mit diesem Schreibtisch noch der Vorbesitzer, der halt irgendwann verstorben war, aber er war mit diesen Möbeln noch verbunden. Es hat sich sogar angefühlt, als würde er auf diesem Stuhl noch sitzen. Und ich habe ihr dann gesagt, eben meiner Auftraggeberin, es ist kein Wunder, dass du die dort nicht hinsetzt, weil der sitzt ja noch da. Du kannst dem quasi feinstofflich am Schoß sitzen, aber der Platz war besetzt. Und wir konnten das im Zuge dieser gemeinsamen Arbeit dann eben diese Seelenanteile von den Menschen lösen, dass dieses Möbel freigegeben wird. Also man sollte da schon vorsichtig, nicht achtsam sein mit solchen Gegenständen, die man sich ins Haus holt, die zumindest gründlich reinigen, also physisch, auch im Idealfall energetisch und besonders aber auf das eigene Bauchgefühl hören, wenn man irgendwie ein komisches Gefühl dabei hat, dann würde ich persönlich dieses Ding nicht unbedingt in mein Zuhause oder in meinen, ja, in mein, die Wohnung ist ja die dritte Haut von uns Menschen, also ich würde das nicht so nahe in meinen Lebensumkreis haben wollen. Mittlerweile ist halt in meinem Zuhause so, dass ich wirklich sehr selektiv unterwegs bin und wirklich nur Lieblingsstücke als meine stillen Mitbewohner da habe. Und das ist ein ganz anderes Wohngefühl, das dabei dann entsteht.
Das heißt, du würdest oder du empfiehlst auch Minimalismus zu Hause und regelmäßiges Ausmisten?
Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie minimalistisch man leben möchte, aber Ausmisten ist auf jeden Fall ein guter Aspekt, den man sich immer wieder mal vor Augen führen darf, weil einfach, so wie ich vorhin schon gesagt habe, alle Gegenstände Energie haben. Das ist eine alte chinesische wertvolle Vasen, genauso wie ein paar Socken, die Löcher haben, die man immer anzieht. Das ist halt jetzt auch sehr überspitzt gesagt. Aber man sollte halt hin und wieder das eigene Umfeld zu durchforsten und sich liebevoll und dankbar von all dem zu verabschieden, wo man insgeheim eh weiß, diese Zeit von dem Gegenstand ist jetzt abgelaufen und ich gebe das frei und gebe etwas Altes weg oder mach Platz frei, damit etwas Neues oder neue Energien wieder ins eigene Leben zurückkehren oder einkehren können, beziehungsweise wenn der Platz einmal frei bleibt, ist es auch ganz angenehm. Es muss nicht immer alles so dicht besiedelt sein, auch energetisch, weil natürlich, wie ich gesagt habe, jeder Gegenstand mit uns persönlich verbunden ist, der in unserem Besitz ist und das ist ein Gebrauchsgegenstand, den man täglich in die Hand nimmt, genauso wie etwas, was man im Keller im hintersten Winkel verstaut hat. Den Gegenständen ist das energetisch betrachtet egal, aber man kann sich das vorstellen, dass eine energetische Nabelschnur von dem Gegenstand zu uns als Besitzer geht und jeder Gegenstand zupft dann sozusagen bei uns und sagt, du, weißt du, ich bin auch noch da, vergiss nicht auf mich und gib mir ein bisschen was von deiner Aufmerksamkeit und von deiner Lebenskraft, weil ich brauche das, ich bin auch da. Und unter dem Aspekt, wohin man die sich oft mit der eigenen Lebensenergie unbewusst verzetteln lässt oder aufspragelt, ob man will oder nicht, unter dem Aspekt ist es sehr heilsam, eben den eigenen Besitz in der Art und Weise auszudünnen, dass man sagt, das, was ich wirklich nicht mehr brauche, das gebe ich frei. Und genauso auch mit Klamotten, das, was mir nicht mehr passt, das gebe ich weg. um einfach auch im Moment lebendig sein zu können und im Moment präsent sein zu können, weil man dann einfach diese Energie noch alle besser spürt. Leben tun wir halt einmal nur jetzt im Moment und nicht in der Vergangenheit, wo halt die Jeans vor 5 Jahren noch gut gepasst hat, die man jetzt nicht mehr über die Oberschenkel aufbringt. Also, wozu soll
ich denn? Ich fühle mich ertappt, Sigrid. Und was würdest du, ich bin zum Beispiel so eine alte Sammlerin, ja, und ich habe mittlerweile eh schon gut gelernt, dass ich beispielsweise alte Liebesbriefe oder sowas, ja, dass ich das nicht mehr unbedingt aufhebe, sondern dass das wirklich dann auch seinen Weg in die Mülltonne oder ins Feuer finden darf. Aber prinzipiell bin ich halt schon so, ich bin Also ich hänge manchmal stark an Gegenständen, wo ich aber eigentlich weiß, so hey, das brauchst du gar nicht mehr. Ja. Was würdest du mir in diesem Fall oder vielleicht auch jemand anderem, was würdest du da empfehlen, wie man am besten ausmistet, wenn man so eine Sammlerin ist?
Meistens ist das ja nicht der Gegenstand, den man da jetzt unbedingt behalten möchte, sondern es geht um die Erinnerungen, die damit verbunden sind. Und wenn man sich ehrlich ist, braucht man ja kein materielles Ding, um sich an zum Beispiel eine Situation oder ein Erlebnis oder einen geliebten Menschen zu erinnern, sondern das ist sowieso Teil von uns. Und was ich da aber in so einem Fall gern empfehle, ist, dass man sagt, es reicht ja ein Ding vielleicht. Also ich brauche jetzt nicht 10 Liebesbriefe aufgehalten aus der vergangenen Beziehung, sondern es reicht vielleicht einer, wenn ich mich schon von dem so schwer trennen kann. Oder auch von Geschenken, die man halt kriegt, da einfach zu selektieren, okay, dann halte ich halt einen Teil davon auf, der dir wirklich emotional wertvoll ist für mich. Aber meiner Erfahrung nach ist auch so, wenn man sich diese Gegenstände anschaut, wo man meint, da ist eine emotionale Bindung damit vorhanden, meistens tauchen dann, wenn man es bewusst betrachtet, trotzdem oder kommt man trotzdem zu der Erkenntnis, naja, eigentlich brauche ich gar nicht alles. Es reicht, wenn ich einen Teil davon weggebe. Und selbst wenn man es schafft, 10% davon aus dem eigenen Zuhause zu verabschieden, wird schon ein unglaublicher Platz und unglaubliche Energien wieder frei. Die Krux bei dem Ganzen oder die Schwierigkeit ist, wenn man zu viel sammelt, dass dann einfach alle Plätze in der Wohnung besetzt sind, es gibt keine Bewegung mehr, es läuft alles in den gewohnten, alteingefahrenen Mustern und dadurch entsteht eine Stagnation im materiellen Sinne, genauso wie im energetischen, weil es einfach nicht mehr lebendig ist. Wir leben dann permanent in derselben Suppe, es ist keine Bewegung, keine Lebendigkeit mehr und irgendwann wird auch der Körper dann starr und lebendig. Also ich habe in der Vergangenheit sehr oft so Entrümpelungscoachings gemacht für meine Kunden. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil es einfach unglaublich anstrengend ist. Auch für mich, ich bin eher jetzt nicht der Sammler, ich bin eher die Wegschmeiß-Fraktion und es ist dann oft schwierig gewesen, das den Menschen so zu verklicken, wenn man emotional so stark drinnen hängt. Aber es ist trotzdem, wenn es dann die Menschen gemacht haben oder meine Kunden, teilweise, wenn ich sie dann wieder getroffen habe, nach einem halben Jahr oder Jahr, war es manchmal wirklich so, dass ich die Menschen nicht mehr wiedererkannt habe. Also einmal habe ich eine Dame gehabt, da war wirklich alles angeklappt. Also es war keine Messi-Wohnung, aber es hat jetzt nicht mehr viel gefehlt, meiner Meinung nach. Die Dame selber war, ja, sie hat einfach, war wie gelähmt. Also es war einfach keine Bewegung mehr in Energiefeld. Sie war stark übergewichtig, weil einfach da auch sich schon alles angesammelt hat auf der körperlichen Ebene. Und dann hat sie das entrümpelt und die Wohnung ausgedünnt, freigemacht und nach einem halben Jahr bin ich sie einmal besuchen gegangen, weil ich zufällig in ihrer Gegend war und ich habe die Wohnung nicht mehr wiedererkannt, ich habe sie nicht mehr wiedererkannt, sie hat 30 Kilo abgenommen gehabt, also es war wie ein kompletter anderer Mensch und sie hat gesagt, sie ist glücklich, sie war dann wieder in einer Beziehung, nach der sie sich ewig lang gesehnt hat, nur wenn die Wohnung so angeklappt war bis zum letzten mit Zeug, habe ich auch damals gesagt, wo bitte soll denn da jetzt noch ein Partnerplatz haben, da in dem kein Muri da. Der kann nicht, da hat nicht einmal mehr Platz für ein zweites Zahnbürstel. Wo soll denn der da wohnen? Und das hat schon sich alles sehr zu Herzen genommen und dann ist alles wieder in den Fluss gekommen und die war eben wie ausgewechselt. Also das ist nicht nur so ein Dahergerede, sondern es ist da sehr, sehr viel energetisch, aber physisch, emotional, seelisch sehr, sehr viel damit verbunden und es zahlt sich wirklich aus,
ja,
manchmal Dinge gehen zu lassen.
Ja, voll spannend, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen so im Unbewusstsein sind, was wirklich dieses ganze Zeug, das man immer wieder mitschleppt, das sich ansammelt, was das eigentlich energetisch, welche Auswirkungen das auch auf uns hat und auf unser Wohlbefinden. Ja, das finde ich wirklich ein sehr spannendes Thema. Wann würdest du sagen, ist eine gute Zeit zum Ausmisten?
Immer. Jetzt.
Immer. Also jetzt so Frühlingsputz oder so, also ist da oder eben beispielsweise das neue Jahr hat angefangen, da kriegen manche dann den Rappel, dass da wirklich dann ausmisten oder noch im alten Jahr in den Rauhnächten ein bisschen was gehen lassen. Gibt es da keine besseren und schlechteren Zeiten zum Ausmisten?
Nein. Es ist, empfiehlt sich wirklich zu jeder Zeit, weil ich weiß, dass es für viele eine große Überwindung ist und so wie man den Impuls spürt und auf die Idee kommt, ja, eigentlich könnte ich was machen, dann sollte man da gar nicht auf einen besseren Moment warten, sondern gleich starten. Aber da empfehle ich auch unbedingt, mit Struktur zu beginnen und nicht jetzt alle Kästen von überall gleich alles raushauen und dann ist nämlich innerhalb von 2 Stunden sitzt man dann mit einem Nervenzusammenbruch am Boden, sondern wirklich mit Struktur anfangen, mit einer Load anfangen oder mit einer Trugen oder mit einem Teil des Kastens, aber nicht den ganzen Berg auf einmal zu betrachten, sondern wirklich Schritt für Schritt. Mhm. Und das Erfolgserlebnis stellt sich ein. Es ist ja meistens der erste Schritt und das Drübergehen ist das Schwierigste. Und dann kommt man eh in einen Flow und irgendwann geht es dann schon von selber mit ein bisschen Übung, aber den ersten Schritt und das innerliche Ja zu sagen, das mache ich jetzt, ist halt oft das Schwierigste. Deswegen gar nicht lang warten auf einen besseren Zeitpunkt, der kommt nicht, sondern einfach starten. Jetzt die Rauhnächte sind gut, wenn man es mit einem Zeitpunkt verbinden möchte. Wobei man die halt oft eher so für die innere Einkehr nutzen sollte und gar nicht jetzt so im Außen, was ja unsere Wohnung dennoch ist, so viel umrührt. Frühlingsputz ist prinzipiell gut und vor allem auch noch einmal im Herbst, bevor wir uns dann wieder in die Wohnung verkrümmeln. Sozusagen auch zur Erntezeit schauen, was ist jetzt wirklich reif auch in der Wohnung, was gehen darf, bevor man dann sich wieder mit diesem Ballast in die Winterzeit, in die eigenen Räume zurückzieht und dann, da ist nie so eine lebendige Zeit, wo man dann halt so viel umsetzt. Da ist man energetisch dann halt einfach oft in der Stille und deswegen ist gut, bevor man sich wieder zurückzieht, da für Ordnung zu schaffen und Freiraum zu schaffen, damit im Winter einem das da nicht erdrückt, das zeigt, was zu viel ist.
Und was würdest du sagen oder was würdest du empfehlen, weil ich, wenn ich zum Beispiel ausmist, dann packe ich das meistens in einer Kiste, ja, in einen Umzugskarton oder so und dann stelle ich es ins Kammerl. Ja, also wir haben das ein Kammerl und dann aus den Augen, aus dem Sinn, aber ich merke einfach, dass da schon dass mich das energetisch einfach schon immer wieder so zieht, ja, also wie du sagst, ja, dass jeder Gegenstand hat irgendwie eine energetische Linie, ein energetisches Band zu uns und auch das merke ich bei Gegenständen, die ich eigentlich schon aussortiert habe. Und dann kommen die Kinder wieder und räumen diese Kiste wieder aus und alles kann ich wieder von vorne anfangen, ja. Also es ist schon mit 5 Personen im Haushalt eine Challenge, wenig Zeug zu haben, sage ich ganz offen und ehrlich. Und wenn ich es dann eben aussortiert habe, dann weiß ich manchmal gar nicht, wohin damit, weil für den Restmüll ist es irgendwie zu schade oder für den Sperrmüll. Dann stelle ich es beispielsweise auf Share and Care und es holt sich jemand, aber wenn sich da keiner meldet, dann sitze ich da. Ich habe zum Beispiel eine Schultasche von meiner Tochter vor der Volksschule daheim, ja, habe es einmal auf Share and Care gestellt, auf diese Facebook-Gruppe, und es hat sich niemand gemeldet. Ja. Und seitdem ist die Schultasche einfach zu Hause. Weil ich nicht weiß, wo ich es hinbringen soll, und zum Wegkommen ist mir das zu schade. Was würdest du da empfehlen? Wie schnell soll man das Zeugs dann wirklich weggeben und was soll ich dann damit tun? Ja, ich denke mal halt, manche haben vielleicht kein Geld für eine Schultasche oder so. Würde ich mich freuen, wenn es jemand bekommt, der das zu schätzen weiß oder dem es gefällt. So, ja.
Ja, der materielle Wert ist natürlich auch oft ein Thema, wenn es um Wegschmeißen geht. Prinzipiell empfehle ich halt die Radikalkur. Wenn man sich entscheidet, sich von einem Gegenstand zu lösen, dann am besten kurz und schmerzlos und dieses Ding unmittelbar wegzugeben, sprich wegzuschmeißen. Oder wenn man an dankbaren Abnehmer hat, das gleich zu verschenken, wobei aber da auch zu berücksichtigen ist, dass der Beschenkte das auch wirklich haben will. Also Zwangsbeglückungen zählen da nicht dazu, weil dann hängt man dem wieder an oder der an energetischen Ballast um, der gar nicht gewollt ist.
Ja.
Es gibt natürlich die Variante da, also das ist die Variante, wo man am schnellsten Energien und Platz freikriegt. Es gibt natürlich die Flohmarktkiste, aber bei der empfiehlt es sich, ein zeitliches Ablaufdatum zu haben. Also wenn man sagt, okay, 3 Monate hat diese Flohmarktkisten Existenzberechtigung, ich probiere will haben von mir aus, oder ich probiere diese Second-Hand-Plattformen und ich probiere vielleicht einen tatsächlichen Flohmarkt, wo ich die Sachen hinbringe. Und wenn aber nach 3 Monaten die Kisten unangetastet ist, dann wird die automatisch zur Wegwerfkiste oder zur Wegbringkiste, also das, was halt niemand braucht, geht halt dann auf die Schutte. Ich hoffe, es wird mir halt niemand verurteilen mit von wegen Wegwerfgesellschaft und so. Aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, ich sage das nicht jetzt alles halt aus dem energetischen Sinne, ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man die Sachen zur Caritas bringt oder zu Frauenhäusern bringt, befindliches Gewand. Auch Kinderklamotten, Frauenhäuser gibt's leider, muss man auch sagen, viele, die immer wieder Sachen brauchen. Da kann man auch mal anfragen. Und dann hat man auch das Gefühl, wenn man diese Dinge weggibt, irgendjemand, auch wenn man selber nichts verdient damit oder kein Geld kriegt, aber irgendjemand freut sich drüber und irgendwo leistet das dann gute Dienste. Das ist noch so eine Möglichkeit. Und ja, aber eben mit zeitlichen Ablaufdatum, weil wenn du dann die Kisten ins Kammer stößt, dann kannst du die Sachen eigentlich gleich dort lassen, wo sie sind, weil du hast dann vielleicht nur noch zusätzlich ein schlechtes Gefühl, weil du weißt ja, die Kisten gehört jetzt eigentlich auch noch. Die ist ja nur eine Zwischenlösung. Und wo ich auch draufgekommen bin in meiner Erfahrung in den vielen Jahren, wo ich mich mit diesen Dingen beschäftige, dass es ja oft Menschen gibt, die sich dann noch extra ein Lager wo anmieten, um ihr überflüssiges Zeug, was sie in Wahrheit eh nicht brauchen, irgendwo noch unterzubringen. Das heißt, sie zahlen extra noch Geld, um die Sachen irgendwo zu verstauen. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass es gibt Menschen, die richtig viel haben, an Überflüssigen, wo man dann sagen muss, ja, vielleicht kann man sich im Endeffekt sogar eine kleinere Wohnung leisten, weil man dann diesen riesen Abstellraum gar nicht mehr braucht, weil man die Miete ja eigentlich für die Sachen, oder einen Teil der Miete für die Sachen ausgibt, die man eh nicht haben will im Raum. Also es zahlt sich auch im finanziellen Sinne aus, dann auszumisten und das Umfeld so viel wie nötig und so wenig wie möglich sozusagen zu halten.
Beispielsweise meine, also ich habe das Gefühl, ein bisschen so die Generation unserer Eltern ist ein bisschen so eine Sammlergesellschaft gewesen, ja. Und beispielsweise im Haus von meiner Tante, da ist der Keller gerammelt voll, der Dachboden gerammelt voll mit lauter Zeug, wo ich mich frage, so, okay, wozu braucht man das? Und manchmal komme ich dann und sage mal, hast das vielleicht zu Hause? Ja, das habe ich am Dachboden, gell? Also so, da braucht man dann vielleicht das doch wieder. Aber ich bin halt auch eher so, ich hau das weg und dann irgendwann borge ich es mir halt aus oder kaufe es mir neu, aber ich brauche nicht ein Drum herumliegen haben, dass ich vielleicht einmal in 4 Jahren brauche oder so. Also sehe ich auch so und das beschwert ja dann im Endeffekt auch und ich finde es auch den Nachkommen nicht fair, wenn man so viel Zeug zu Hause hat, weil irgendwann, ja, müssen sich die dann drum kümmern, dass dein Zeug am Sperrmüll kommt oder am Müll oder entsorgt wird. Ja, also man darf sich schon um seine eigenen Geschichten zu Lebzeiten kümmern, in meinen Augen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ein Aspekt, den ich da auch noch ins Feld bringen darf, ist, dass Räume in einem Haus zum Beispiel natürlich auch gewisse energetische Entsprechungen auf der menschlichen Ebene oder auf der menschlichen Ebene haben. Der Keller zum Beispiel steht für die unbewussten Anteile und der Dachboden steht fürs Überbewusstsein. Das heißt, wenn man sich das einmal so vorstellt, dass man die Zugänge zu den eigenen Schattenseiten sich, wenn man einen angeklappten Keller hat mit lauter Nutzlosigkeiten oder Großteils Nutzlosigkeiten, dass man die Zugänge zum Erkennen der eigenen unbewussten Anteile sich eigentlich verstört. Oder für viele ist es halt kein Mut, ja? Die wollen da eh nicht hinschauen. Ja. Aber zum Überbewusstsein oder in die spirituelle Ebene, wenn man den Dachboden hernimmt, wenn man da alte Waschmaschinen oben stehen hat, dann ist halt, ja, vielleicht ist es besser, der ist frei und man macht sich die Kanäle auf und hat da freien Zugang zu diesen Ebenen.
Spannend. Das blockiert dann halt auch wieder diese Ebenen. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt.
Du fängst dann heute schon an ausräumen.
Definitiv. Ja, ich habe es eh schon vor, aber irgendwie schiebe ich es immer ein bisschen so herum. Jetzt haben wir über negative Dinge in unserem Haus oder halt Energieräuber gesprochen. Jetzt würde mich auch interessieren, was bringt uns wirklich eine Kraftquelle im Zuhause und welche Gegenstände beispielsweise, was ist da dein Tipp, wie kann man sein Zuhause oder wie kann man einfach eine Kraftquelle zu Hause schaffen, beispielsweise auch Edelsteine, was empfiehlst du da?
Das ist recht schwierig zu beantworten, weil da natürlich jeder Mensch wieder die eigenen Resonanzen hat. Was sich empfiehlt, ist, wenn man irgendwo ein Platzl freimachen kann, wo man sagt, das ist das Herz unserer Wohnung. Das kann sein eine Kommode, wo man wie ein Art kleinen Altar oder so ein kleines Heiligtum schafft, wo man Symbole hingibt, die einem viel bedeuten. Sei es für die Familie, da kann etwas von den Kindern gebasteltes dort stehen, aber eben wie gesagt, pass pro toto eins fürs Ganze, also nicht 15 Tonfiguren vom Kindergarten, sondern es reicht eine oder ein Familienbild oder bei mir ist zum Beispiel ein Stern von Kärnten, ich bin in Kärnten aufgewachsen, aus meiner Heimat. Oder man kann dort Räucherwerk anzünden oder man kann dort auch Edelsteine hinstellen. etwas, was, wo man das Gefühl hat, wenn ich dort hinschaue, diesen Platz möge man auch bespielen und hüten und mit guten Energien versorgen, weil das Herz im Haus natürlich genauso wichtig ist wie das Herz in jedem Lebewesen, bei uns Menschen, bei uns Tieren. Ohne Herz geht nichts, weder im physischen noch im emotionalen Sinne. Und dieses Herzzentrum im Haus kann man hüten und bespielen und gut in Schuss halten, energetisch, auch immer wieder mit Frische versorgen. Das sollte man halt auch nicht überlasten oder überladen mit zu viel, sondern wirklich da, wenn es schon sonst nicht gelingt, da bewusst und achtsam und selektiv zu sein. Wofür schlägt mein Herz? Man kann das auch im Schlafzimmer machen, als Paar, ich sage einfach Altar, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, für die Partnerschaft, also ein Hochzeitsfoto oder von irgendeinem Urlaub, eine schöne Erinnerung oder ein Mitbringsel. Blumen eignen sich gut für solche heiligen Bereiche, weil Blumen immer, also frische Blumen, und die sollten halt auch gut in Schuss sein, weil die für die Lebendigkeit stehen, für die Schönheit und für die Fülle. In Guatemala, wo ich mal war, habe ich mit einem alten Schamanen zu tun gehabt, der war damals 104 Jahre alt, der lebt jetzt leider schon lange nicht mehr. Und der hat gesagt, war ganz ein einfacher Mann, hat in einer Wölblechhütte gelebt und hat gesagt, Blumen muss man immer daheim haben, weil die stehen für die Fülle und die Schönheit und mit dem muss man sich immer umgeben. Und das ist etwas, was ich mir gut gemerkt habe und was ich auch seit damals, seit 20 Jahren, immer darauf achte, dass ich schaue, dass ich Blumen daheim habe. Gelingt mir nicht immer, aber sehr oft. Mein Mann weiß das auch, das ist sehr schön, wenn er mir dann immer wieder Blumen mitbringt oder uns mitbringt. Und einfach schauen, dass das lebendig ist. Und so ein Herzzentrum im Haus wirkt oft Wunder.
Sehr schön. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende der Episode angelangt. Ich habe mir noch überlegt, vielleicht möchtest du den Zuhörerinnen deine Angebote, die du im Moment hast, ein bisschen erzählen, was jetzt so deine Angebote sind, wie man mit dir in Kontakt treten kann, was man bei dir buchen kann. Ich werde dann natürlich deine Homepage verlinken. Ja, also erzähl uns gerne.
Ja, sehr gern. Im Prinzip biete ich gerne zwei verschiedene, ich sage mal, Schienen an. Das eine ist mein Angebot für unsere Räume. Da gibt es das ganze Repertoire von Geomantie allein bis Architektur und die ganzen Zwischenstufen von ganzheitlichen Planungen. Das ist halt bei mir immer mit den Energien des Ortes und mit den energetischen Wohnbedürfnissen meiner Auftraggeber verbunden, dass da alles einfließt. Ich biete an Schlafplatzanalysen, wenn jemand schlecht schläft. Speziell auch Kinderzimmeranalysen, die sehr gefragt sind, weil es wichtig ist, dass unsere Kinder gute, gesunde Räume haben, wo sie sich in ihren persönlichen energetischen Grundbedürfnissen auch verwirklicht sehen. Das Ding ist nämlich, wir als Eltern richten die Kinderzimmer ein und wir können ja nur mit unserem eigenen Maß messen. Das heißt, was wir glauben, was jetzt gut passt, das richtet man halt dann so für die Kinder. Und Kinder haben aber oft ganz andere Bedürfnisse als die Eltern. Zum Beispiel, wenn man als Mutter, also sehr ein erdiger Typ ist und das alles so gern kuschelig und so cozy und mit Holz und so hat, dann wird man im Kinderzimmer vielleicht auch glauben, ja, so möglichst kuschelig mache ich das jetzt für meinen Sohn oder für meine Tochter und vielleicht so ein kojenartiges Bett, wo man sich so ganz wie in die Höhle rein verkriechen kann. Ja, das passt gut, wenn das Kind auch ein erdiger Typ ist, aber wenn das jetzt vorwiegend das Kind zum Beispiel im Luftelement daheim ist, dann wird dem Kind in dieser Höhle die Luft ausgehen, weil der braucht ganz ein anderes Bett, der braucht ganz eine andere Kinderzimmergestaltung. Das ist sehr spannend, wenn man da dann wirklich für die Kinder arbeiten kann.
Was brauchen da feurige Kinder?
Feurige Kinder brauchen auch viel Volumen, die halten viel Farben aus, die brauchen auch viel Fenster, viel Helligkeit. Also idealerweise halt auch, wo die Sonne reinkommt, jetzt nicht Erdgeschosszimmer hinten im Innenhof im Finstern aus, hier mit nordseitig gelegen, wo nie ein Sonnenstrahl reinkommt. Aber man kann das auch mit der Gestaltung dementsprechend dann kompensieren, mit Farben, mit Formen, alles Mögliche, mit Licht. Also da gibt es eine Unzahl auch an kreativen Möglichkeiten, die ich halt dann als Architektin natürlich auch mitbringen kann, wobei man da keine Angst haben muss, dass man sich glaubt, wenn man mich bucht, ja, dann kommt die Architektin, dann kann man da, haben wir gleich einen Totalumbau vom Haus, so ist es nicht, sondern ich versuche aus dem Bestand das Optimum zu schaffen und nicht jetzt, dass man da glaubt, da kommt dann eine finanzielle Lawine auf einen zu. Also räumlich ist das mein Angebot, da kann man sich gerne auf meiner Website auch noch informieren, da steht alles, was man wissen muss, nur ein bisschen mehr. Und ich habe dann die zweite Schiene, die jetzt im letzten Jahr dazugekommen ist und entstanden ist, auch eigentlich aus der Geomantie heraus, weil mir bewusst worden ist, wie wichtig es ist, auch für uns Menschen Anker nicht nur im Raum zu setzen, sondern auch Anker in der Zeit. Das heißt, Ruheinseln zu schaffen, wo man einfach einmal aus der Hektik und der Dynamik des Alltags aussteigen kann, ganz für sich zu sein, um wieder den eigenen roten Faden aufzugreifen und die eigene Mitten wieder zu finden und auch zu halten. Und da habe ich verschiedene Seminare, die ich da anbiete. Also ich habe meinen Standort da in Aarland, südlich von Wien oder bei Aarland, im Wienerwald. Und da gibt es einen Seminarraum, den ich da gern nutz, der ist wunderschön, also eingebettet in alte keltische Kraftorte mit einer schönen Schwingung. Und dort finden die Seminare statt. Und aktuell gibt es da, ich mache einen Jahreskreis mit dem alten keltischen Wissen. Das ist halt so die Urwurzel unserer Tradition. Da gibt es das keltische Jahresrad, da gibt es acht verschiedene Jahresfeste oder Festtage im Jahr, wo da jeweils ein Tagesworkshop stattfindet. Das ist aber ein geschlossener Kreis oder so ein Zyklus, wo wir einfach auch alle Aspekte des Lebens, wo die Rauhnächte Platz haben, die Sonnenwenden und auch, was eigentlich hinter diesen in unserer Tradition halt christlich gefärbten Festen dahinter liegt, mit Ostern, Erntedank und so weiter. Und das ist sehr sehr spannend, weil wir da wirklich in dieser Gruppe sehr, sehr tief gehen können und da auch teilweise halt ein Schritt aus der Komfortzone hinausgemacht wird, aber eigentlich hin näher zu einem selbst. Das ist ein sehr schöner Kreis. Da startet im Oktober der neue Zyklus und da lade ich gern ein, dabei zu sein. Und ja, da gibt es jetzt bis Mitte Mai noch einen Frühbucherbonus, falls da jemand mitmachen möchte. Und um auf das Thema von vorhin noch zurückzukommen, wird es im Herbst wieder Räucher-Workshops geben, also so Basics zum Räuchern, auch wo jeder sein oder jede das eigene Räucherwerk mischen kann, auf einer, also nicht von der rationalen Ebene, sondern über die energetisch seelische Ebene, wo ich da die Zugänge öffnen darf. Und jetzt im Mai gibt es da auch ein Seminar, ein Halbtags-Workshop zur energetischen Raumreinigung. Das ist ein bisschen ein Spezialseminar, wo es eben darum geht, wo wir vorhin gesprochen haben, auch diese Energiefelder in Räumen zu erkennen, zu lösen, sich damit zu verbinden, aber vor allem auch, wie mache ich es richtig? Also richtig unter Anführungszeichen, damit man im eigenen Tun die Sicherheit gewinnt, was tue ich eigentlich, wie tue ich es und wozu. Das ist ein Halbtags-Workshop, da braucht man halt ein bisschen eine Vorahnung, weil ich einfach da die Basics vom Räuchern und so weiter, wir lernen da auch andere Methoden, aber auf diese Basics nicht eingehen kann. Da gibt es dann eben diese Basisseminare. Und ja, so fällt mir immer wieder etwas ein. Das ist alles so im Entstehen. Ich lasse mich da sehr führen von meinen geistigen Helfern. Die flüstern mir dann immer wieder Dinge zu, die ich dann umsetze. Und das überrascht mich dann oft selbst, was dann wieder neu im Programm ist. Also folgt mir gern auch auf Instagram oder Facebook. Da findet man mich unter Himmel und Erde. Und da sind dann die Neuigkeiten immer aus erster Hand und natürlich auf meiner Website. Und ich freue mich, wenn jemand zuhört und wenn sich dann unsere Wege vielleicht einmal kreuzen mögen.
Sehr schön. Sigrid, dann werde ich mich vielleicht anmelden für diesen Workshop zum Räuchern. Ja, das interessiert mich definitiv. Und ich würde sagen, ich packe deine Links alle in die Shownotes, in die Beschreibung von dem Podcast. Und ja, danke dir sehr herzlich, dass du dein Wissen heute mit uns geteilt hast. War sehr spannend.
Ja, ich sage auch danke und ich freue mich, wenn ich dir und den Zuhörern, Zuhörerinnen ein paar Impulse geben habe dürfen und das eine oder andere hoffentlich auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und ich wünsche viel Spaß bei der Gestaltung eurer Räume und vor allem auch viel Freude vielleicht beim Betrachten der stillen Mitbewohner mit einem anderen aus einem anderen Blickwinkel und mit Leichtigkeit und Fröhlichkeit viel Freude am Tun. Danke für die Einladung.